Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Lernen Sie Afrika von einer neuen Seite kennen. Lernen Sie Dr. Arno Sonderegger kennen und sein Buch Afrika und die Welt, Betrachtungen zur Globalgeschichte Afrikas in der Neuzeit, erschienen im Wiesbadener S. Marix Verlag im Jahr 2022. Ein sperriger Titel mag das sein, aber der Inhalt kann uns einen neuen Blick auf unseren Nachbarkontinent bescheren und vielleicht auch ein wenig auf uns selbst. Herzlich willkommen zu dieser Folge der Podcast-Reihe Literatur und Politik der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Stefan Ehlert, ich bin Historiker und freier Journalist, zurzeit mit Sitz in Afrika in Mosambik. Und ich bin verbunden mit Dr. Arno Sonderegger. Er ist Afrika-Historiker an der Universität Wien. Außerdem befasst er sich mit historischer Rassismusforschung und Wissenschaftsgeschichte. Wer sich mit Afrika beschäftigt, der sollte sein neues Buch lesen, hieß es im Deutschlandfunk in der Rezension des langjährigen Afrika-Korrespondenten Marc Engelhardt. Arno Sondereggers jüngstes Buch, das hat er mir im Vorgespräch erklärt, war auch ein Ergebnis der Corona-Pandemie. Warum das, Herr Dr. Sonderegger?
Das lag daran, dass ich hier mehr Zeit hatte als sonst, weil ich an der Wiener Universität angestellt bin im Bereich der Lehre primär. Und das heißt, ich habe ein relativ hohes Lehrdeputat und insofern ist es gar nicht einfach, über ein bisschen längere Zeit kontinuierlich an ein und demselben zu sitzen, sondern eben in der Lehre muss man alle möglichen Dinge abdecken und ist immer wieder mit anderem abgelenkt.
Nun, ich wüsste gerne, und damit fangen wir gleich mal mit dem Titel Ihres Buches an, was ist denn unter Globalgeschichte zu verstehen? Das sagt ja nicht jedem und jeder etwas.
Globalgeschichte, ganz einfach erklärt, ist einerseits ein Interesse für weltumspannende Verflechtungen, Interaktionen, Zusammenhänge, Verbindungen. Ein Interesse dafür zum einen. Und insofern könnte man sagen, dass es auch mit der alten Weltgeschichtsschreibung, Universalgeschichtsschreibung Berührungspunkte aufweist. Der große Unterschied quasi der Global History, der Globalgeschichte, so wie sie in den letzten 25 Jahren ungefähr immer mehr Kontur angenommen hat, ist ein Bemühen darum, bestimmte eurozentristische Vorstellungen, verzerrende, verfälschende, irreführende Vorstellungen, die eben Europa, auch die USA ganz stark ins Zentrum gerückt haben und von dort aus den Blick auf andere Weltregionen gerichtet haben, zu verschieben, verändern, verbessern, dem zu entgehen bis zu einem gewissen Grad. Und insofern der Blick quasi aus einer anderen Weltregion, in unserem Fall Afrika, auf Europa eher zu werfen.
Ihr Buch rast auf den ersten 100 Seiten durch 500 Jahre Afrika-Geschichte und hinzu kommen noch spezielle Studien über antikoloniale Vordenker, über die Sklaverei und die leider bis heute sehr wirkmächtigen Konzepte von Rassismus und Kolonialismus. Auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau geschrieben, aber trotzdem wirkte das für mich beim Lesen, als hätten Sie sich da etwas von der Seele geschrieben und ein sehr persönliches Buch vorgelegt. Stimmt das oder trügt mich dieser Eindruck?
In Teilen stimmt dieser Eindruck ganz sicher. Einfach deswegen, weil bestimmte Abschnitte des Buches ja aus eben einer Position der Belastung auch durch die Umstände einfach herausgeschrieben worden sind. Also nicht nur die Pandemie, die verordneten Maßnahmen, Lockdowns etc., sondern auch einfach Entwicklungen, die sich in den letzten Jahrzehnten auch im universitären Bereich niedergeschlagen haben, belasten in gewisser Weise. Also der Blick auf Afrika ist nicht weniger eurozentrisch geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sondern eher scheint mir, dass hier Gegentendenzen sehr stark geworden sind. Ein Wiederkommen eigentlich klassischer kolonialer Stereotype in der allgemeinen Öffentlichkeit sehr viel breiter gestreut waren und gestreut worden sind in rezenter Zeit. Und insofern stimmt dieser Eindruck. Es ist auch eine persönliche Angelegenheit aus Betroffenheit heraus bis zu einem gewissen Grade entstanden. Aber ich habe mich bemüht, nicht betroffen zu wirken, sondern eher versucht, auch bestimmte optimistische Töne anzuschlagen. Und zwar insofern, dass ich versucht habe, sehr stark zu erinnern, wie viele kritische afrikanische Intellektuelle wieder zu entdecken sind, die seit den 1940er, 50er, 60er, 70er Jahren mit lauter Stimme gesprochen haben, uns immer noch einiges zu sagen haben.
Aber gehen wir nochmal zurück zu Ihrer Person. Für viele mag ja der Beruf der Afrika-Historikerin oder des Afrika-Historikers etwas sehr Außergewöhnliches sein. Nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, denn so viele Lehrstühle dazu gibt es in Deutschland nicht und ich vermute mal in Österreich auch nicht. Wie sind denn Sie persönlich auf Afrika gekommen? Was hat Sie daran gereizt?
Zunächst einmal bin ich zu Afrika gekommen, habe also eine andere Studienwahl getroffen und irgendwann bin ich hier über den Unterricht quasi mit afrikanischem Theater zunächst in Berührung gekommen und fand das ganz interessant. Und dann habe ich begonnen, Ethnologie zu studieren und Afrika ist dann mehr und mehr ins Zentrum gerückt. Und dann bin ich bei der Afrikanistik gelandet und dort hat es mir, wenn man so sagen darf, einfach dann dauerhaft gefallen.
Haben Sie denn Lieblingsländer und haben die möglicherweise auch was mit Ihrer Forschung zu tun?
Ich habe keine wirklichen Lieblingsländer in dem Sinne. Durch eigene Kenntnis interessiere ich mich besonders auch für Ghana, die Geschichte Ghanas, der Goldküste, wie sie klassisch über Jahrhunderte bekannt war. Ich interessiere mich aber auch sehr für die Sahelländer, für Nordnigeria. Dort habe ich zu Beginn meines Studiums die ersten 2, 3 Jahre recht intensiv mich mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts vor allem auseinandergesetzt, die mich sehr interessiert hat, weil hier Interaktion auch schon ein Thema war, nämlich zwischen Islam, muslimischen Bewohnern der Gegend und auch traditionell religiösen, das heißt nicht monotheistisch religiösen, autochthonen Bevölkerungen. Ein sehr spannendes Feld war das für mich damals.
Mit welchen Problemen sieht sich denn ein Afrika-Historiker heute konfrontiert? In meinem Studium habe ich damals durchaus mitbekommen, dass es Quellenmangel gibt, vor allem in der früheren Geschichte oder vielleicht auch nur vermeintlichen Quellenmangel, dass es eine koloniale Dominanz des Archivwesens gibt, bis dahingehend, dass die auch teilweise gesäubert wurden. Teilweise sind Reisen nötig, dafür brauchen sie Budgets. Wie ist das in Ihrer Praxis? An welche Grenzen stoßen Sie?
Also all diese Schwierigkeiten gibt es, kann es geben und gibt es umso mehr, je stärker man sich quasi dem klassischen europäischen Historiker-Selbstbild verpflichtet fühlt. Weil dann ist man angewiesen auf schriftliche Quellen. Dann ist man sehr stark geneigt, staatliche Strukturen als Voraussetzung eigentlich für historisches Forschungsarbeiten zu sehen oder Missionszusammenhänge und so weiter. Also all diese Orte, wo es schriftliche Dokumentationssammlungen, vulgo Archive gibt. Ich habe, wenn man so will, diesbezüglich weniger Schwierigkeiten, weil ich nicht aus der klassischen Geschichte komme, studiummäßig, sondern eben aus der Afrikanistik und aus der Ethnologie, wo sehr viel mehr auch historische Erarbeitung auf der Grundlage von Beschäftigung mit historischer Linguistik zum Beispiel passiert, wo die Archäologie als eine Hilfswissenschaft eigentlich sui generis fast funktioniert, was für die meisten klassisch gebildeten Historiker doch ein ziemliches fremdes Gebiet oft erscheint, obwohl sich beide für Vergangenheit interessieren. Und dann quasi auch die wichtige Sache, mündliche Traditionen, mündliche Überlieferungen, Oral History. Das ist etwas, was nach wie vor, würde ich sagen, eine Minderheitenpraxis unter klassisch gebildeten Historikern und Historikerinnen darstellt, während das für Leute aus den Afrikawissenschaften im engeren Sinn seit mehreren Jahrzehnten eigentlich zu einem etablierten Forschungskanon gehört.
Interdisziplinäres Arbeiten ist also wichtig und eben den Blick über Archive hinaus zu weiten. Sie schreiben ja in Ihrem Buch und damit kommen wir zum Ende unseres ersten Abschnittes, unseres Dialogs. Sie schreiben in Ihrem Buch und zitieren damit den polnischen Afrika-Korrespondenten Kapuscinski, dass es Afrika eigentlich ja gar nicht gibt. Sie legen sehr großen Wert auf Begriffe und die auch zu definieren. Afrika besteht ja nun mal aus 54 und manche sagen auch 55 Ländern. Ich habe einen Kollegen, einen Schweizer Kollegen, Georg Brunold, der hat auch geschrieben, Afrika gibt es nicht, ist sogar der Titel seines Buches, aber trotzdem steht bei Ihnen auf dem Buchtitel Afrika und die Welt. Das ist ja doch erstmal ein Widerspruch. Wie lösen Sie den auf?
Ich würde ihn quasi insofern versuchen aufzulösen, dass es auch nicht die eine Welt gibt, sondern es gibt auch die Welt nur im Plural auf einer entsprechenden Ebene. Und insofern ist beides ein metaphorischer Gebrauch, also sowohl die Rede von der Welt als auch von dem Afrika. Metaphern haben das Schöne an sich, dass sie nicht das Eigentliche beschreiben, aber sie können dazu dienen, etwas zu umschreiben und zu umgrenzen und damit zu einer Eingrenzung zu kommen. Und insofern ist dieser Buchtitel einer, der versucht, das Unbeschreibbare ins Zentrum zu rücken und damit zwar nicht beschreibbar zu machen, aber sich anzunähern aus verschiedenen quasi Polen und von verschiedenen Enden her. Einerseits von dem, was global ist, was natürlich nicht punktuell irgendwo fassbar ist. Und auf der anderen Seite bei Afrika versuche ich eigentlich auch ein bisschen entgegenzuarbeiten dieser Vorstellung, eben, dass es ein Afrika gibt, von dem ausgehend man woanders hinschauen kann. Es gibt auch eine schöne Formulierung, im Englischen funktioniert das noch besser als im Deutschen, einfach die Pluralisierung von Afrika im Sinne von Africas.
Sie haben ja auch nicht geschrieben, die Wahrheit über Afrika, dass Sie die aufschreiben. Sie haben geschrieben, Betrachtungen. Insofern kann der Leser durchaus dem Titel schon entnehmen, dass Sie sich da bestimmten Phänomenen und Begriffen anzunähern suchen, aber möglicherweise, ja, wie soll ich sagen, eben keine Wahrheitsfindung betreiben wollen, sondern Wissenschaft. Wir sind mittendrin in unserer Folge der Podcast-Reihe Literatur und Politik der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Und es geht heute um Dr. Arno Sonderegger und sein neuestes Buch Afrika und die Welt, Betrachtungen zur Globalgeschichte Afrikas in der Neuzeit. Der geschichtliche Überblick auf den ersten 100 Seiten reicht von der frühen Neuzeit mit der Sklaverei über die Phase des Imperialismus und Kolonialismus hin zu den heutigen Nationalstaaten und ihren wirtschaftlichen und politischen Krisen im Zuge der Globalisierung. Wir nähern uns jetzt dem Inhalt des Buches an. Und auch da stolpert man natürlich über sehr viele Begriffe. Manche haben wir im Vorgespräch schon diskutiert, aber einer ist mir noch sehr wichtig. Sie bemühen den Begriff Torwächterstaaten für die nachkoloniale Ära. Was ist damit gemeint?
Das ist ein Terminus, den der amerikanische Afrika-Historiker Frederick Cooper eingeführt hat. Er hat so Mitte der 1990er Jahre begonnen, dieses Konzept eines Gatekeeper-State zu entwickeln und berühmt, unter Anführungszeichen zumindest innerhalb der Afrika-Historie, ist das Konzept dann durch seine Buchpublikation aus dem Jahr 2002 geworden. Das war Africa Since 1940, also eine zeitgeschichtliche, auch essayartige Annäherung an die jüngere Geschichte Afrikas. Und mit Gatekeeper State, mit Torwächterstaat, so würde ich das übersetzen, hat Frederick Cooper ein Modell eigentlich mal formuliert, das deutlich machen soll, dass die Regierungen, wenn man so will, oder die Verwaltungen, die Bürokratien, sowohl in kolonialstaatlichen Zusammenhängen, also zur Zeit der europäischen Fremdherrschaft in Afrika, als auch in der nachkolonialen Zeit, also der Phase der afrikanischen Nationalstaaten, dass hier quasi der politische Apparat im wesentlichen Zügen bestimmte Grundfunktionen hatte, die sich gleich geblieben sind. Und das heißt, als eine Scharnier, als eine Art Brückengelenk zu dienen zwischen Gütern, Menschen und Ideen, die aus dem Land quasi, aus der Kolonie, aus dem nachkolonialen Nationalstaat hinausfließen in das Imperium oder in die anderen quasi wirtschaftlichen, politischen Partnerstaaten der Welt, also aus Afrika hinaus. Und andererseits sind das aber auch die Scharniergelenke, wo solche Güter, Ideen, Menschen hineinfließen, quasi wie ein Flaschenhals, durch den sie durch müssen. Und das ist quasi die Idee, dass hier die Staatsapparate, die Verwaltungen, die mit der Verwaltung, der politischen Verwaltung auch betrauten Akteure hier eine Kontrollfunktion innehaben über sehr wesentliche Dimensionen dann nicht nur des politischen Lebens, sondern auch des wirtschaftlichen und des sozialen Lebens. Weil eben Güterkontrolle, Güterflusskontrolle, Ideenflusskontrolle und auch Menschenmigration gewissermaßen hier kontrolliert wird.
Klingt ja erstmal nicht schlecht, Torwächter, die passen auf, dass nichts geklaut wird. Oder ist es das Gegenteil?
Sowohl als auch. Also es hängt davon ab, wie diese Funktion ausgeübt wird. Also es ist keine per se moralische Frage. Außer aus einer anarchistischen Perspektive heraus könnte man natürlich sagen, es ist immer schlecht, einfach weil eine solche ungleiche Herrschaftsstruktur staatlich schlecht ist. Aber würde man nicht quasi eine anarchistische Position beziehen wollen, dann ist es überhaupt keine moralisch besetzte Frage, sondern die Moral fängt dort an, wie hier quasi die Akteure des Staates ihre Torwächterfunktion spielen, wie sie sie ausüben. Das kann gut sein oder schlecht.
In Ihrem Buch bemühen Sie an mindestens zwei Stellen eine Definition des Konstanzer Globalhistorikers Jürgen Osterhammel zum Thema, was eigentlich kolonialistisches Denken ausmacht. Und zwar sowohl am Anfang als auch am Ende. Ich fand es ein bisschen pessimistisch, dass es am Ende des Buches, wo wir uns der heutigen Zeit nähern, immer noch so viel Gültigkeit hat. Dahinter verbergen sich die Begriffe Konstruktion, inferiore Andersartigkeit, Utopie der Nichtpolitik, Sendungsideologie und Vormundschaftspflicht. Und all das begleitet von rassistischen Vorteilen. Das ist natürlich sehr abstrakt. Ich würde das ganz gerne einmal kurz mit Ihnen durchdiskutieren, aber wirklich kurz. Was ist denn die Konstruktion inferiore Andersartigkeit?
Damit ist gar nichts anderes gemeint als die Auffassung, dass hier die kolonisierten Bevölkerungen von minderer Wertigkeit wären oder rückständig wären, jedenfalls zu entwickeln wären, zu zivilisieren. Das war die Begrifflichkeit quasi des späten 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts lange Zeit. Und wenn man davon ausgeht, quasi andere Menschen nicht nur bekehren, sondern eben kulturell heben zu müssen und zu wollen, zu entwickeln, dann trifft das oder basiert das in dieser Vorstellung, dass man selbst auf einem anderen und zwar auf einem höheren Niveau als das Gegenüber wäre.
Und die Utopie der Nichtpolitik passt dann insofern dazu, weil sie sagt, die sind keine politischen Subjekte, weil das aus angenommenen natürlichen oder gar göttlichen Gesetzen gar nicht vorgesehen ist. Das ist genau. Das zweite Element. Und das dritte Element, Sendungsideologie und Vormundschaftspflicht, das ist ja auch ein sehr weiter Begriff, der auch heute ja durchaus Gültigkeit haben könnte. Man kommt ja mit ökonomischen Konzepten, guckt sich diese Länder an und sagt, so und so müsst ihr jetzt vorgehen, ihr müsst jetzt die Gehälter im öffentlichen Dienst kürzen oder so, sagt dann der Internationale Währungsfonds oder ich habe keine Ahnung, ein ausländischer Berater. Ist das bis heute damit gemeint?
In gewisser Weise ja, weil was sich verändert, sind quasi die konkreten Ideologien in ihrer Gestalt und Ausgestaltung, also die dafür verwendet werden. Also klassischer Sozialismus argumentiert anders als quasi der US-amerikanische Kapitalismus argumentiert. Aber beide sind sich darin eigentlich gleich, dass sie für Bevormundung sind, weil sie aus der Überzeugung heraus ihre Empfehlungen aussprechen, dass sie quasi das Rezept haben, über die Rezeptur einer positiven, progressiven Entwicklung verfügen würden.
Dann kommen wir.
Das ist quasi etwas, was mit Sendungsideologie gemeint sein kann, aber natürlich stecken auch im klassischen christlichen Missionsdenken sendungsideologische Momente drin, die sich dem gleichen. Das heißt, hier liegt ein Grundmuster einfach zugrunde, dass man auf die Art mit Sendungsideologie Vormundschaftspflicht auf einen Begriff bringen kann, der sich in verschiedenen ideologischen, sehr konträren oft Ausprägungen dann entdecken lässt und beschreiben lässt.
Die Frage ist immer, wie sich es auswirkt. Und nach Ihrem Buch, jedenfalls wenn man es gelesen hat, kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass diese Konzepte noch nach wie vor sehr, wie habe ich es genannt, wirkungsmächtig, also immer noch da sind, während ja im laienhaften Verständnis wir davon ausgehen dürfen, die Kolonialzeit ist vorbei. Sie aber sprechen immer wieder die koloniale und postkoloniale Kontinuität an. Worin konkret, vielleicht zwei, drei Beispiele, macht sie sich heute bemerkbar in Afrika, aber auch auf unserer Seite, auf der europäischen Seite?
Die koloniale Kontinuität beispielsweise zeigt sich immer wieder, wenn über Migration diskutiert wird innerhalb Europas. Also und speziell die letzten 2,5 Jahrzehnte ist hier schon ein ganz starker Diskurs gepflegt worden, der Afrika und Migration aus Afrika nach Europa nur als Bedrohung wahrzunehmen bereit ist. Wozu führt das oder hat das dazu geführt, eigentlich zu versuchen, von Seiten besonders auch der Europäischen Union, hier Lager zu finanzieren auf afrikanischem Boden, also auf nordafrikanischem Boden, um solche Migrationsströme zu verhindern? Was steckt da drin? Oder dahinter, da ist die Vorstellung, da kommen wilde, primitive Barbaren aus Afrika, was natürlich eigentlich überhaupt nicht stimmt, weil diejenigen, die den Weg nach Europa suchen, gehören quasi nicht den Ärmsten der Armen an. Und ein großer Teil der Migration in Afrika spielt sich innerhalb der kontinentalen Grenzen auch ab. Das heißt, hier liegt eine völlige Verkennung eigentlich der Grundlagensituation vor und die Praktiken, die Maßnahmen, die gesetzt werden, sind Lagerbildung. Also das ist auch eine ganz typische koloniale Sache, wenn man in die Geschichte zurückschaut. Das sind quasi die ersten Konzentrationslager auf afrikanischem Boden unter kolonialen Bedingungen gemacht worden. Also man denke an Herero, Nama Aufstand, Niederschlagung. Man denke an den Burenkrieg quasi zwischen den Briten in Südafrika und den burischen Republiken.
Und die Screening Camps in Kenia zur Zeit des Mau-Mau-Aufstandes, wo man bis heute nicht weiß,
genau,
wie viele Menschen
50 Jahre später.
Ja, ums Leben gekommen sind. Sie bringen afrikanische Akteure ins Spiel in Ihrem Buch in einer Art Geistesgeschichte. Africanus Horton publizierte in der Zeit vor dem Kolonialismus im 19. Jahrhundert Texte gegen Rassismus und für die Selbstbestimmung der Afrikanerinnen und Afrikaner. Und der andere, der in Ihrem Buch wieder lebendig wird, George Padmore, schrieb und kämpfte in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also zum Ende der Kolonialzeit, für eine panafrikanische Version des Kontinents in der Zeit nach der Unabhängigkeit. Das kann man alles im Einzelnen nachlesen. Wir werden das hier nicht im Einzelnen referieren. Aber für mich blieb so ein bisschen der Eindruck hängen, diese beiden Kämpfer, die waren davon überzeugt, Geschichte, die geschieht nicht einfach, sondern sie wird gemacht. Menschen können darüber entscheiden, welchen Weg sie selbst, aber auch ihr Land möglicherweise in Richtung Zukunft einschlagen. Und wir stehen ja gerade in einem sehr wichtigen historischen Prozess der möglicherweise neuen Blockbildung. Russland, China, der Westen, die USA, Europa. Wer hängt sich an wen? Wer arbeitet mit wem zusammen? Und beim Lesen dieser beiden Lebens- und Ideengeschichten, Herr Sonderegger, da beschleicht mich so ein bisschen die Anmutung kontrafaktischer Geschichtsschreibung. Also man fragt sich, wie wäre denn die Geschichte verlaufen, wenn diese beiden Vordenker Horton und Padmore und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wenn die sich hätten durchsetzen können, war das ihre Absicht, uns da so eine Denktür zu öffnen?
Eine Denktür zu öffnen, ja, aber nicht im Sinne kontrafaktischer Geschichte, weil sowohl Horton im 19. Jahrhundert als auch George Padmore dann im 20. Jahrhundert waren durchaus sehr effektiv und erfolgreich in vielerlei Hinsicht. Ich meine jetzt in den großen Zügen, die die euroafrikanische Beziehung angenommen hat, ja, kann man das nicht behaupten, weil sich hier eben koloniale, imperiale Verhältnisse weiterhin eigentlich durchgesetzt haben oder verstärkt haben. Aber zu ihrer Zeit waren beide sehr einflussreich, auch als Autoren, aber auch als Praktiker in politischen Zirkeln. Und die Denktür, wenn ich so sagen darf, wenn ich den Gedanken von Ihnen aufgreifen darf, die ich öffnen mochte, ist, dass man an der Beschäftigung mit diesen Personen erkennen kann, wie eben Geschichte gemacht wird und gemacht werden kann. Und Geschichte gemacht bedeutet nicht, dass die Resultate, die man sich wünscht oder die Zukunft, die man sich vorstellt, dass die dann auch die notwendige Folge ist.
Wo sind denn die Hortons und Padmores von heute, gern auch weibliche Theoretikerinnen und Analytikerinnen, auf wen würden Sie da gern unser Augenmerk lenken? Ihr Buch selber ist ja voll mit unter anderem Schriftstellern, Chimamanda Adichie, Gogi Bathyango, Chinua Achebe und viele mehr. Aber wenn wir mal auf zwei Personen gucken wollten, wen würden Sie uns da ans Herz legen?
Also zu lesen lohnen sich sicher mehr als einige wenige Personen. Wenn man sich für Sozialwissenschaften interessiert, da würde ich eigentlich empfehlen Paul Tiambe Seleza, ein sehr anregender afrikanischer Autor, gebürtig aus Malawi und die letzten, ich schätze jetzt mal 30 Jahre an verschiedenen Universitäten am afrikanischen Kontinent und in den USA tätig. Also Seleza würde ich als sehr anregend empfehlen. Und er ist auch jemand, der sehr fleißig bloggt und so weiter. Also viel publiziert, schnell publiziert, auf aktuelle Geschehnisse eingeht. Also lauter Dinge, die mir persönlich nicht unbedingt selbst so besonders liegen. Ich habe gern ein bisschen den Blick auf etwas weiter zurückliegende Zeiten.
Wird er in Ihrem Buch zitiert? Kann ich den Namen dort finden? Ansonsten können Sie ja diesen...
Seleza wird dort auch gelegentlich zitiert.
Ansonsten den Podcast zweimal hören, dann kann man den Namen mitschreiben. Es geht um das Buch Afrika und die Welt, Betrachtungen zur Globalgeschichte Afrikas in der Neuzeit. Und da geht es am Ende auch darum, wie über die Geschichte Afrikas geforscht und geschrieben wird. Man merkt da einen gewissen Unmut. Und Sie haben meines Erachtens sogar einen regelrecht flammenden Appell wieder die Provinzialität des Denkens vorgelegt. Vielleicht darf ich hier an dieser Stelle mal zitieren. Medial präsent wie kein anderer ist es der eurozentristische Blick der Wirtschafts- und Politikwissenschaften, ideologische Staatsapparate, wie sie im Buche stehen, der allgegenwärtig in Szene gesetzt wird. Man erkennt ihren Einfluss besonders an der Hartnäckigkeit, mit der an gängigen Stereotypenvorstellungen in Bezug auf afrikanische Verhältnisse festgehalten wird. Zitat Ende. Können Sie uns Beispiele nennen, welche Stereotype da in der Wissenschaft sogar noch immer virulent sind?
Vorstellungen beispielsweise, die Afrika sehr singulär setzen. Das heißt, es gibt beispielsweise nicht nur das alte Problem, das auch ein starkes europäisches Problem ist, afrikanische Geschichte durch eine eurozentrische Brille zu lesen. Es gibt auch afrozentrische Annäherungen an die Geschichte Afrikas, die ebenfalls problematisch sind, weil sie ein sehr singuläres Afrika-Bild zur Schau tragen und versuchen zu bespielen. Umso problematischer, weil der Afrozentrismus im Wesentlichen vor allem stark ist in afrodiasporischen Zusammenhängen. Insofern verschwindet auch hier allzu oft der Blick für Lebensrealitäten von Menschen am afrikanischen Kontinent und vor allem die Vielfalt, die Vielfältigkeit. Also afrikanische Gesellschaften sind ja auch keine nicht geschichteten, quasi durch komplette Gleichheit und so weiter ausgezeichneten Gemeinschaften und Gesellschaften, sondern es sind ebenso komplexe soziale Geflechte wie die Gesellschaften Nordamerikas oder Europas. Also insofern, das wäre beispielsweise eine Sache, wo auch innerhalb der Wissenschaft es durchaus Schulbildungen gibt, in deren Rahmen hier aus meiner Sicht sehr fragwürdige Afrika-Forschung dann auch passiert.
Romantisierung auf der einen Seite und fehlende Komplexität auf der anderen und zum Teil auch blanke Unkenntnis. Prangern Sie an, muss man fast sagen. Ist ja Ihr Job, das an der Uni dann zu ändern.
Da versuche ich mein Bestes.
Ja, das Buch Afrika und die Welt von Arno Sonderegger, dem Wiener Afrika-Historiker, können Sie bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung bestellen. Damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts in der Reihe Literatur und Politik der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Und zum Abschluss eine letzte Frage, Herr Dr. Sonderegger. Woran forschen Sie gerade und was für ein Buch werden Sie als nächstes veröffentlichen? Ich persönlich bin schon sehr gespannt.
Es wird noch heuer ein Sammelband, den ich mit einem nigerianischen Kollegen Tunde Adeleke herausgebe, erscheinen bei Lexington, also er wird in englischer Sprache erscheinen und da geht es um Afrika und seine Diasporas, also seine Diasporen im Plural, sowohl in historischer als auch in so zeitgenössischer Perspektivierung angeschaut. Ich habe zu George Padmore gerade kürzlich zwei Aufsätze publiziert. In dem einen versuche ich, Arbeiten von George Padmore aus den 1930er Jahren auszulegen, eigentlich als eine Art von Globalgeschichtsschreibung avant la lettre, also bevor es überhaupt diese Art von Perspektive gab. Also da versuche ich, solche Perspektiven in Rückbezug ausfindig zu machen und vor den Lesern auszubreiten. Und in einem anderen Aufsatz, wo George Padmore im Mittelpunkt steht, da geht es darum, seine Konzeption von Colonial Fascism wieder in Erinnerung zu bringen, also Kolonialfaschismus, der Mitte der 1930er Jahre entwickelt hat und darüber geschrieben hat. Üblicherweise Leute, die diesen Begriff kennen, verbinden ihn meistens erst mit Aimé Césaire aus den 1950er Jahren und sehen das als eine frankophone quasi Pionierleistung. Aber es gibt hier eben ganz interessante Vorläufer. Und ich bin mir durchaus sicher, dass dem Gedanken nach Ähnliches, das ich jetzt bei Padmore in den 30er Jahren entdeckt habe und vorstellen möchte, dass hier andere Historiker, andere Historikerinnen vielleicht noch frühere ähnliche Gedankenläufe ausfindig machen können.
Sie sagten, all das erscheint heuer, vielleicht darf man das für die Hörerinnen und Hörer übersetzen, also noch in diesem Jahr, sehr bald. Diesmal wahrscheinlich nicht bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, aber wir lassen uns überraschen. Herr Dr. Arno Sonderegger, Afrika-Historiker und Rassismusforscher an der Universität Wien. Ihnen vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Dr. Sonderegger, und an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefan Ehlert.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.